Heute zu Gast Ole Feltes von Eventbrite.
Ich habe zwei Dinge sofort gemerkt. Erstens, wenn du halt jahrelang Band machst und sie vermarktest und so weiter, entwickelst du ein wahnsinnig gutes Gespür. Oder musst du ein wahnsinnig gutes Gespür für dich, deine Zielgruppe, dich selbst zu verkaufen. Und du bist halt auch jeden Abend mit Menschen zusammen, was deine Social Soft Skills, wenn man so schön sagt, irgendwie wahnsinnig schult.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute im Redfield-Podcast einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen, Ole Feltes. Den kennen wir von Redfield schon seit ungefähr 2003, 2004, denn er war der Sänger der Band Fire in the Attic, die ihre Veröffentlichung bei uns rausgebracht haben. 2008 stieg Ole aus der Band aus, fing bei EMI Music in Köln an, unter anderem als Produktmanager, beschäftigte sich viel auch mit den digitalen Themen und über den Umweg Clipcat, einer Online-Video-Marketing-Company, ging es dann zu Eventbrite und er ist mittlerweile Senior Manager für strategische Partnerschaften im Gebiet Dach und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Moin, Ole.
Schönen guten Tag, habe die Ehre. Vielen Dank für diese sehr schöne Intro.
Vielen Dank, ja genau. Ich hoffe, es geht dir gut. Das ist jetzt eine Premiere für uns. Du bist nämlich in Berlin und ich bin hier im wunderschönen Melle und wir hoffen, die Verbindung und alles klappt. Genau, aber wie ich schon eingangs verkündet habe, wir kennen uns schon sehr lange. Du bist ein Freund des Hauses. Wir haben uns damals kennengelernt. Du bist Sänger von Fire in the Attic gewesen, einer Band, in der du von 2003 bis ungefähr 2008 gewesen bist. Und ihr habt viel erlebt und ich glaube auch, das war für uns alle eine sehr große Sache. Um für die Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht so einordnen können, das ist natürlich auch alles überall zu hören, aber um da mal so eine grobe Einordnung zu geben. Ihr habt gespielt ja unter anderem so zum Höhepunkt Rock am Ring, Taubertal Festival und. Also ihr wart richtig schwer unterwegs. Genau, wie gesagt, du warst der Sänger, du bist irgendwann ausgestiegen, aber auch nochmal so rückblickend, denn da hat man ja dann auch sicherlich nochmal so einen anderen Blick auf diese ganze Geschichte. Was glaubst du denn damals, oder kannst du das nochmal so resümieren, was waren so die Faktoren für diesen Erfolg der Band bei euch?
Ja, boah. Ich glaube, ich glaube, allen vorweg ist der Erfolg der Band oder sozusagen, wie es bis heute noch wahrgenommen wird und immer noch treffe ich ja irgendwie Leute, ist, glaube ich, viel größer wahrgenommen worden, das muss man immer sagen, als es dann eigentlich aus heutiger Sicht tatsächlich ist. Mhm. So, was natürlich, also andersrum wäre schlimmer, ne? Aber das ist so, das ist halt so die, wenn ich mir überlege, was wir dann an Clubs gefüllt haben, da gibt es heute eine Menge Bands, die das auch tun und die haben, glaube ich, nicht so diesen Hype drumherum gehabt, wie wir das damals hatten, einfach aus dem Grund, dass es einfach, ich glaube, die Szene war zu dem Zeitpunkt nicht so groß. Wir waren zu einem sehr guten Zeitpunkt am richtigen Ort, glaube ich, und haben da einfach sehr den Zahn der Zeit, wie man so schön sagt, getroffen und waren auch sonst einfach wahnsinnig umtriebig. Wir waren so mit 5 Mann zu allem bereit, hatten wahnsinnig Bock und haben unheimlich viel gemacht und haben unheimlich viel mitgenommen und sind da irgendwie auch gleichzeitig, das ist ja dann die andere Kehrseite der Medaille, ja, wenn eben noch nicht so viel Publikum oder so viel Leute sozusagen in dieser Szene oder in diesem Subgenre unterwegs waren, hast du halt die Spieler, die da drin waren, auch, die hatten jetzt auch nicht die Riesenauswahl von 800 Supportbands, die halt irgendwie da in Frage gekommen wären, ne? Die auch Publikum ein bisschen mitgebracht hätten und dann ist natürlich auch leichter das zu platzieren. So. Also das war dann die andere Seite.
Glaubst du, im Gegensatz zu heute, dass es quasi weniger Konkurrenz gab?
Absolut. Also das ist mein, ich bin auch jetzt wiederum, muss man natürlich sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr derjenige, der da in aller Tiefe drinsteckt. So, ne? Also ich bin dem ganzen suburbanen Umfeld so ein bisschen entwachsen wahrscheinlich. Ne? So, ja. Meine Lebensrealität ist eine andere. So, ach Gott, ich wollte gerade Mitte 30 sagen und es ist schon bald Ende 30, es ist alles so bitter.
Verdammt!
Und mit Familie, Kind, Haus und Hof ist man halt natürlich so nicht mehr unbedingt derjenige, der jetzt irgendwie das so im Auge hat, wie du das wahrscheinlich einfach hast, weil du dich beruflich ja noch jeden Tag damit beschäftigst irgendwie, ne? Mhm. Aber gefühlt und das, was ich so mitkriege, ist das tierisch gewachsen. So. Vom Publikum her, von der Ansprache her und natürlich auch so von den Mengen an Leuten, die unterwegs sind.
Ja, das kann ich eigentlich auch so bestätigen. Es ist ja eigentlich auch zusätzlich nochmal in den letzten 10 Jahren dann sicherlich auch, es gibt so viele Subgenres und also klar, die Konkurrenz wird größer, alles zersplittert sich dann auch noch zusätzlich mehr, hat man auch das Gefühl. Wobei gleichzeitig aber auch man auch feststellen kann, die Musikfans, die Musikhörer werden immer variabler in dem, was sie hören. Das muss man ja schon eigentlich auch feststellen. Also von Pop bis Metal. Also früher war das dann auch eher so, dass man sagte, naja, der hört nur das, der hört nur das, der hört nur das.
Oh ja.
Und heute kann das dann durchaus stark oder stärkstens variieren. Ne? Das gibt es dann auch noch.
Was ja wahnsinnig angenehm ist, so ganz kurz zu
werden. Total.
Das war immer total nervig früher, wenn wir halt irgendwie also ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie dann auf Tour gefahren sind, das ist so die lustigste, aber auch gleichzeitig, während man drin hängt, wirklich unangenehmste Erfahrung war eine Tour mit 5 weiteren Metalcore-Bands, wo wir jetzt, ja. Das darf man irgendwie, das ist das Verrückte, so während die Bands untereinander sozusagen oder auch die Leute im Hintergrund, das ist ja diese Booking-Agentur, die das damals gebucht hat, das war glaube ich Kingstar, ja es war Kingstar,
ja.
Die haben halt irgendwie die Bands gebucht, da warst du ja damals noch mit, wenn ich mich erinnere. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, das war einer meiner wenigen Touren, wo ich dann mit euch sogar mitgefahren bin. Ja.
Da gab es ja irgendwie diese Grenzen gar nicht so, ne? Also zwischen den Bands gab es die Grenzen nicht und so weiter und so fort. Das Publikum hingegen war aber halt so 5 Metalcore-Bands oder 5 Metal-Bands mal eher. Und diese eine Emo-Band. Boah, war das ein Giftwort für die. Also wir hatten schon Mittelfinger und Buhrufe, bevor wir überhaupt auf die Bühne kamen, wo wir vorher überhaupt noch nicht mit irgendwie, das hatten wir noch nie in den paar Jahren davor, sondern eigentlich war sind wir immer sehr überall sehr, sehr herzlich oder beziehungsweise sehr, sehr erwartet empfangen worden und sind da plötzlich in was reingerannt, wo wir gedacht haben, so, uppala, was passiert denn hier jetzt gerade so? Das war so eine Form von Abgrenzung, die da halt irgendwie scheinbar sehr, sehr nötig war irgendwie, die ich, wenn sie heute nicht mehr so da ist, und das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, und du steckst noch mehr drin und sagst dann, das ist doch Gott sei Dank eine gute Entwicklung, ey. Mein lieber Mann.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Man muss aber auch, ich hatte nämlich jetzt auch im Vorgespräch von diesem Podcast-Interview, hatte ich auch nochmal so ein bisschen überlegt, weil wir da ja auch sehr tief drin sind, so. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also damals, als ihr da aktiv gewesen seid, weil ich habe auch überlegt, welche Hebel gab es denn damals eigentlich zu dieser Zeit? Es gab ja kein Streaming. Es gab keine irgendwie diese großen Bundle-Pre-Order-Pakete, so was man heutzutage alles fährt. Das war ja damals alles noch eine völlig andere Zeit. Da war noch vielleicht noch MySpace. Weil ich habe halt auch wirklich nochmal überlegt, auch so jetzt, was sind so die Hebel? Also gerade wenn man da versucht, das so in die heutige Zeit, auch so, ist das heutzutage nochmal möglich, das bestimmt. Nur ist immer die Frage, welche Hebel gibt es denn dann überhaupt?
Total,
du sagtest jetzt so, naja, ihr wart zu allem bereit, so, ich kann mich daran erinnern, ihr seid dann noch einfach mal irgendwie eben in die Schweiz gefahren, aus Bonn, wo ihr damals herstammt, so
einfach so wo gemacht. Wo der ausgeliehene Tontechniker, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen einigen, darauf bestanden hat, dass wir ein Orgel und Schlagzeug mitnehmen, weil er sagte, man kann so gut mixen, wie man will, aber wenn das Schlagzeug scheiße klingt, dann ist es nichts wert. Und dann gesagt, wir haben auch keinen Platz mehr im Bus, und dann ist der bis in die Schweiz mit der Bassdrum auf dem Schoß. Das hat er aber das hat er aber spätestens ab Stuttgart auch bereut, das kann ich dir aber mal sagen.
Verstehe.
Das war der aber gute jetzt Martin noch mal so, in dem Fall übrigens.
Aber ich habe ja nochmal geguckt, es gab auch wirklich früher Online-Magazine, ich habe nochmal nachgelesen zu der ersten EP, es gab 25 Reviews, soweit ich das nachvollziehen kann, in Online-Magazinen, das ist heutzutage einfach gar nicht mehr möglich, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr, also Online-Fanzines oder so. Aber so den richtigen Hebel, wenn du das nochmal überlegst, den gab's den nochmal? So
ich kann dir sagen, dass es bei uns, also erstens sozusagen, was die MySpace kam sogar erst rein, da waren wir schon unterwegs, da hatten wir schon die erste Aufmerksamkeit generiert, und den allerersten Aufschlag, wenn du so willst, hat uns die Visions damals verpasst, mit ihrem Online-Auftritt damals. Visions.de war noch irgendwie echt eine vielbesuchte Webseite, und da hat der gute Jan Schwarzkamp auch so einen flotten Zweizeiler verfasst, wo dran stand irgendwie hier, hört euch das mal an, das war ein Song, den wir zum Stream halt rausgegeben hatten. Hört euch das mal an, das ist total super. Totale Empfehlung. Und in der gleichen Und gleichen Abend rief mich denn irgendein Bekannter von uns an, bei dem wir diesen Song halt irgendwie, hatten wir die Webseite gehostet. Mhm. Damals war Webseite ja auch noch einfach ein relativ wichtiger Kanal, eigentlich der wichtigste am Anfang.
Ja,
so.
Mhm.
Rief uns an und hat gefragt, ob wir sie noch alle hätten. Er würde irgendwie eine Mail nach der anderen bekommen, dass da halt irgendwie die Hunderte von Euro an Serverkosten durchrasseln, was damals auch noch richtig Geld gekostet hat, weil wir irgendwie über Nacht, ich glaube, 30.000 Downloads oder so. Also das so den, was so, eine, so ein kleiner Liner Note, wenn man so will, halt eigentlich auf so einer Seite halt damals noch für einen Effekt hatte. Ich glaube,
ja, stimmt.
Ich glaube, da mich nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage, das ist heute so auch nicht mehr.
Nee, also Visions, wer sie nicht kennt, ein sehr bekanntes Musikmagazin. Ja, das stimmt. Also dieses Tastemaker-Ding oder Empfehlungsjournalismus, wie auch immer man das nennen will, das sehen wir gerade auch. Also das ist sehr schwer. Aber daran kann ich mich auch definitiv noch erinnern, das stimmt schon. Ja.
Wir waren ja noch mitten in der Zeit, wenn du so willst, zwar gab es natürlich das, geil, der Vater erzählt vom Krieg, ne? Der Opa. Mhm. Wir waren ja schon in der Zeit, wo es zwar grundsätzlich das Internet gab, aber es gab halt noch nicht diese harte Form der kuratierten News und es gab vor allem noch nicht die Form, wo die Leute sich gegenseitig halt irgendwie was mitgeteilt haben. Das so ein bisschen. Ne? Es gab so das Forum Emo-Punk dann später, das war aber auch tatsächlich erst gegründet worden, glaube ich, als wir schon unterwegs waren. Und ansonsten so alternativ, das war ja damals irgendwie ein großer Haufen, so von New Metal über Punkrock zu dann irgendwie Emo oder so, traf sich zum Beispiel total viel bei Titus.de, die halt so ein Forum hatten. Damals war halt Forum und Community noch das heiße Ding. Und da sind dann halt schon mal so die ein oder anderen Sachen sind halt irgendwie passiert, aber grundsätzlich waren es ja alle noch total gewohnt, dass du von außen sozusagen Empfehlungs, ne, Recommendations bekommen hast, im Endeffekt von aus journalistischer Hand, aus irgendeiner Form. Mhm. Dass irgendjemand sagt so, hier, das ist cool, anhören. Und so dann halt irgendwie auf die Sachen aufmerksam wurden und nicht eben dadurch, dass sich halt irgendwie durch Spreading oder inzwischen ist es ja noch nicht mal mehr aktives Melden. So, ich muss ja noch nicht mal meinem besten Kumpel sagen, was ich höre, der sieht's ja.
Stimmt. Ja, richtig. Hast du recht. Und dann war irgendwann Schluss für dich bei Fire and the Attic, bei der Band, wo du der Frontmann warst. Und wenn ich mich recht entsinne, war das damals so ein bisschen so die Kernaussage von dir, war, wir haben alles erlebt. Besser wird's nicht mehr, ich bin raus. habe ich mir das so richtig gemerkt?
Ja, so, naja, es ist ganz so unkompliziert war es nicht damals. Wir haben dann, dafür ist so eine Relationship ja auch irgendwie zu eng. Ich meine, mit den anderen vier Typen und was sonst dann so noch dazugehört, aber vor allem halt mit diesem Kernteam habe ich ja irgendwie auch eigentlich im Endeffekt 5 Jahre nonstop. Mit dem einen habe ich sogar noch zusammengewohnt, also mit dem habe ich wirklich 5 Jahre nonstop zusammengelebt. Mhm. Und natürlich, das hat dann so ein bisschen auch sich auseinandergewuselt damals. War aber halt eigentlich der Kern war so ein bisschen, dass ich dringend was Neues machen musste, dass ich wirklich irgendwann sehr unglücklich wurde, weil es natürlich auch alles sehr eindimensional ist, was man da macht so und ich auch glaube damals einfach die das Gefühl bekommen habe, so wenn du jetzt hier nicht irgendwie bald aussteigst, so ganz unromantisch um dich rum, machen Menschen halt plötzlich Abschlüsse und fangen an, weißt du, du siehst so, die machen so einen Step nach den anderen und kommen in neue Dinge und erleben auch neue Dinge und sind auch irgendwie sind nicht die ganze Zeit in der gleichen Geschichte gefangen und irgendwie hatte ich das dringende Gewürfnis, wenn du jetzt nicht bald da auch hinkommst, dann brauchst du auch nicht mehr so, dann war es das auch. Also es ist ja auch retrospektiv natürlich völliger Quatsch, weil ne, 2 Jahre später wäre es auch nicht mehr schlimm gewesen, aber damals hat sich das halt so angefühlt und dann muss man auch seinem Gefühl irgendwie folgen, dass jetzt oder nie muss was Neues passieren.
Mhm. Okay, ja gut, das hast du dann ja auch mit ziemlicher Sicherheit durchgezogen.
Ja.
Naja, du hast es jetzt einfach gemacht, so, ne? Also ich weiß auch, dass alle damals vor dieser Entscheidung eher waren schon sehr erstaunt, ne? Also das muss man ja schon so sagen. Gut, noch so abschließend, das habe ich zum Beispiel auch im ersten Podcast mit Florian Brauch auch gefragt. Das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend. Was hast du denn da konntest du Kontakte aus dieser Zeit eigentlich für dich mitnehmen und nutzen, die du vielleicht sogar jetzt schon hast oder noch nutzen kannst?
Ja, absolut. Ja. Das ist tatsächlich auch das war das erste große Aha-Erlebnis. Nee, ja, es gab so 2 große Aha-Erlebnisse, als ich danach dann halt, ich bin ja dann eigentlich, mein Ursprungsplan war ja eigentlich wieder zurück ins Studium, was ich ja mal angefangen hatte und dann habe ruhen lassen wegen der Band.
Was hast du studiert?
Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Neue Deutsche Geschichte und Historische Geografie.
Ui.
Okay. Ja, beinahe Journalist geworden. Gott sei Dank nicht. Das müsste ich jetzt Clickbaiting auf Spiegel schreiben, wenn ich gut genug geworden
richtig,
wäre.
Richtig, richtig.
So, wäre jetzt auch nicht schöner. Naja, da war ich eigentlich auf dem Weg hin und dann kam mir die Emi so in die Quere. Also das war ja so ein, ja. So, du hast jetzt noch 7 Monate Zeit, bis dieses Wintersemester anfängt. Und irgendjemand rief an und sagte so, hier, wir machen hier so ein Praktikum, brauchen hier so ein Praktikum Webseiten, das hast du doch irgendwie, das kannst du doch. Und ich habe gesagt, klar, konnte ich nicht, aber war jetzt gedacht, Gott, ich habe ja vorher auch jahrelang Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht konnte und nie gelernt habe, dann kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und habe dann da einfach angefangen und bin da halt einfach sehr schnell, habe da sehr gut reingepasst und habe da halt vor allem, und da wollte ich eigentlich hin, sehr schnell gemerkt und gelernt, dass ich völlig daneben lag mit meiner Annahme, dass ich die letzten Jahre hart verschwendet habe, sozusagen aus der Perspektive der Karriereplanung oder wie auch immer das nennen möchtest, sozusagen. Ja. Weil ich habe 2 Dinge sofort gemerkt. Erstens, wenn du halt jahrelang Band machst und sie vermarktest und so weiter, entwickelst du ein wahnsinnig gutes Gespür. Oder musst du ein wahnsinnig gutes Gespür für dich, deine Zielgruppe, dich selbst zu verkaufen. Und du bist halt auch jeden Abend mit Menschen zusammen, was deine Social Soft Skills, wenn man so schön sagt, irgendwie wahnsinnig schult. Ja. So, ne? Also ich habe unheimlich schnell funktioniert und konnte mich unheimlich schnell auf so Sachen einlassen und hatte auf der anderen Seite halt auch ein Netzwerk, ein wahnsinnig belastbares Netzwerk, weil ich ja über Jahre hinweg jeden Abend Menschen kennengelernt habe. Und auch wenn meine Band mich jahrelang verarscht hat damit, dass ich halt einfach ums Verrecken nicht keine Namen merken konnte, so ein paar habe ich mir doch gemerkt und die ich immer auch wieder antickern und anrufen konnte über die nächsten Jahre und irgendwie entweder um Gefallen bitten oder um Ratschlag bitten oder halt irgendwie auch vielleicht mit einer guten Idee sozusagen in mein Projekt reinziehen konnte. Das war ein ziemlicher Aha-Effekt in den ersten paar Jahren da, ja.
Okay. Du bist 5 Jahre bei EMI geblieben. Also du hast gesagt, du bist angefangen, weil sie dich gefragt haben, ob du Webseiten bauen kannst. Was war da, also wie war so da deine Entwicklungsstufe in der Firma, beziehungsweise es ging da ja auch viel um digital, das war jetzt zu der Zeit auch noch relativ neu. Ich glaube auch zu der Zeit müsste gerade auch Facebook in Deutschland so gestartet sein. Mhm. Was war da so dein Inhalt, dein Arbeitsinhalt?
Ich habe, der Titel am Anfang war tatsächlich, oder wo ich mit angefangen habe, war ein Praktikum in der CTU-Abteilung hieß die, weil der Chef davon irgendeine Serie cool fand, wo diese CTU-Abteilung, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas, aber das irgendwie auch so heißt, das heißt Consumer Target Unit und sollte im Endeffekt war das die Stelle, die ganzen Künstlerwebseiten, zu dem Zeitpunkt waren halt die Künstlerwebseiten noch ganz viel beim Label. Und wenn es halt sozusagen nur eine sogenannte Kampagnenseite war, ne? Also du musstest ja irgendwo dann halt irgendwie die Leute hinleiten und dafür wurden dann immer Kampagnenseiten gebaut und das war bei so einem Label wie die EMI, reden wir da von 400 bis 600 Webseiten, die dann halt sozusagen da rumlagen und betreut werden mussten. Das war von ganz kleiner Kampagnenseite, wo im Endeffekt überhaupt nichts stattfand, außer einer Produktplatzierung bis hin zu halt so einem Ding wie, keine Ahnung, Lafayette oder auch damals schon die Helene Fischer Communities mit Tausenden, Abertausenden von Mitgliedern und so. Und da sollte ich eigentlich ein Praktikum machen und an dem Tag, wo ich das Praktikum angefangen habe bei dem damaligen Kollegen, hat der irgendwann den Rucksack aufgezogen und gesagt, es geht ihm nicht so gut und ist gegangen und er kam auch nie wieder. Doch, 4 Jahre später.
Ich hoffe.
Also das war jetzt auch irgendwie nicht so geil für ihn so weiter und so fort, glaube ich. Ja. Aber es war jetzt auch nichts, ich glaube nicht lebensbedrohlich. Ich weiß es aber auch nicht so ganz genau. Da wurde natürlich dann auch entsprechend jetzt irgendwie nicht das komplett die Krankenschicht für uns ausgebreitet, zu Recht ja auch. Okay. Und selbst wenn, würde ich es jetzt hier nicht ausbreiten, so ist es ja. Ne? Nee. Aber so, es war auf jeden Fall so, dass ich plötzlich vor der Situation stand oder halt vielmehr in der Situation saß. Und zwar in so einem kleinen Büro auf dem Marketingflur oben, wo die neuen Themen gearbeitet wurden bei EMI. Wo ich auch sozusagen eher so als Außenstelle mit ihm zusammen saß, weil die andere, meine ganze restliche Abteilung, saß eins weiter unten und saß da halt, hatte so einen Computer und mehr auch nicht. Und dachte so, das wird ja jetzt spannend die nächsten 6 Monate hier, mal gucken, was im Internet so los ist. Und dann streckten halt die ersten Leute die Köpfe rein, am gleichen Tag noch und waren so, ist ein Kack. Nennen wir ihn an der Stelle Stefan.
Ja.
Und ich sagte, ich glaube, der ist zu Hause. Und dann, ja gut, dann kommen wir morgen wieder, aber so nach 2 Tagen war die Antwort halt auch nicht mehr genug und dann hieß so, okay, dann bist du jetzt der Mann, der das macht, prima, pass auf, ich habe folgendes Problem.
Verstehe.
Und die, und dann habe ich gesagt, so Mann, komm her, gib her das Problem, ich sammle die mal ein bisschen hier und dann gucke ich mal, was ich draus mache und habe mich da halt wirklich so völlig, also mehr ins kalte Wasser kannst du nicht, glaube ich.
Ja.
Und so, dass sie mir nach 3 Monaten dann irgendwie gesagt haben, so, das geht ja so auch nicht, du kannst ja jetzt nicht als Praktikant eine Vollzeitstelle ausfüllen, dann willst du nicht mal eine Vollzeitstelle haben. Und so habe ich dann bei den Webseiten angefangen.
Was waren da dann so du hast gesagt, die Webseiten betreuen, der Künstler so, war das damals schon wichtig? Waren das damals schon wichtige Aspekte oder war das halt eher so Randthemen, die, mach das mal so mit, aber wir haben irgendwie eigentlich ganz andere Probleme?
also,
so behandelt wurden?
Es kam so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich erstmal nee. Also ne, damals zu dem Zeitpunkt war ein Marketing-Mix noch so aufgesetzt, dass du, also jemand, der, wenn du einen sehr progressiven Marketing- oder Produktmanager draufsitzen hattest, dann hat er zu dem Zeitpunkt so 20% seines Komplettbudgets auf Digitalmaßnahmen überhaupt gesetzt. Dann war es aber schon, also dann hattest du schon den jungen Wilden.
Ja.
Und grundsätzlich waren da noch ganz, ganz viele klassische, so das völlig klassische Marketing-Mix, was du halt so von, sagen wir mal, ganz blöd vom Plakat zur TV-Werbung, das noch damals wahnsinnig wichtig war, genutzt wurde. Überhin klassische Presse-Promo zu, was wurde denn noch viel gemacht? Ja, POS halt auch total viel, ne? Also so Point-of-Sale-Aufsteller etc. Damals war einfach auch noch echt CD-Verkauf angesagt. Und Webseiten war aber insofern halt schon irgendwie, das war das junge Aufstreben und alle haben auch immer die ganze Zeit eingeimpft bekommen, dass sie sich halt mit dem Typen, der da sitzt, halt auseinandersetzen müssen, weil der halt irgendwie auch so digitale Tools für sie baut. Und ich habe dann natürlich auch schnell irgendwie die Rolle gefunden und gesagt so, wenn das sozusagen gefragt ist, und die Leute waren auch alle wahnsinnig nett, das muss man noch dazu sagen, und waren halt auch sehr schnell auf der, wir waren sehr schnell auf einer Wellenlinie, so mit vielen, dass ich halt auch mich darin irgendwie gefunden habe, da halt auch einfach immer mehr konsultativ irgendwie aufzutreten und zu sagen, guck mal, ihr könntet auch noch das und das und das könnte man auch noch machen. Ja. Und gleichzeitig auch immer sehr supportive war. Ich habe echt geackert wie ein Gaul. Kannte ich ja schon vorher, Band ist nichts anderes, das so auch immer irgendwie ewig lang gemacht. Und ich habe dann da bis abends gesessen und habe gesagt, komm, gib her. Weil was die alle hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da hat sich die Branche bis jetzt nicht geändert, ist zu viele Themen, zu wenig Zeit. Und waren total dankbar, wenn du denen halt einfach gesagt hast, so, ich habe die und die Idee, hast du da Bock drauf, prima, gib mir das Budget, Rest mache ich. Don't worry. Okay. Ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ist. Und ja, das hat gut funktioniert.
Mit welchen Künstlern durftest du dann zusammenarbeiten oder für welche arbeiten?
Naja, in dem Falle war es ja wirklich alles. Ne? Da haben wir von, alle Webseiten lagen irgendwie bei uns. Das meiste war halt irgendwie im New. Also wir waren aufgeteilt nochmal. Es gab nochmal einen Kollegen, der hat unten die Katalogabteilung, also sprich alles, was halt irgendwie älter als Jahr war, glaube ich, war das geteilt bei Emi. Ich habe alles Neue gemacht und da fielen halt auch Sachen rein. Von Schlagerthemen à la Helene Fischer, Sunrise Avenue, das war so ein großes Thema zu dem Zeitpunkt, was lokal gesigned war in Köln und gerade gut funktioniert hatte mit der ersten Platte. Deswegen war es ein totales Fokusthema. Das waren Sachen wie Pur, das waren, also da war alles dabei. So, ne? Von, also auch so, was den persönlichen Geschmack anging, gerade aus einer Emo-Punkrock-Band kommend, ein interessantes, eine interessante Erweiterung meines persönlichen Portfolios.
So. Glaube ich.
Aber irgendwie auch insofern cool, als dass ich halt irgendwie ganz schnell festgestellt habe, und das war so das nächste große Learning, da hängen auch eine ganze Menge Leute dahinter und die brennen genauso dafür, wenn nicht sogar vielleicht ein paar Meter mehr noch, als ich vorher dafür gebrannt habe. Und das irgendwie schweißt dann halt auf eine andere Art und Weise zusammen. So, ne? Und man lernt auch ganz schnell so, dass auch da halt irgendwie man gut daran tut. Ich finde Sunrise Avenue ist immer so ein perfektes Beispiel. Ich glaube, die Band, ich habe mich irgendwann mal getraut, auf irgendeinen von meinen berühmten Mix-CDs, glaube ich, den damaligen Fairy Tale Gone Bad draufzupacken. Da ist Dennis beinahe an der Autobahnraststätte aus der Band ausgestiegen, weil er es so furchtbar fand. Also Dennis von Fire in the Attic damals.
Ja.
Ich habe dann aber halt einfach die Kollegen kennengelernt, sozusagen die Jungs kennengelernt, habe mit denen gearbeitet und das sind halt wahnsinnig nette, wahnsinnig integere und unglaublich arbeitsfleißige Dudes, die auch gleichzeitig halt echt wahnsinnig am Teppich geblieben sind. Ich habe mich ganz schnell sozusagen aus diesem auch bei mir vorhandenen Ressentiments halt verabschiedet. So und gesagt so, okay, ich unterscheide hier einfach nicht nach finde ich persönlich irgendwie passt in meine Welt, sondern irgendwie sind gute Leute oder nicht. So, macht Spaß mit denen zu arbeiten, nein.
Okay. Das wäre jetzt eh so meine Frage gewesen. Ein bisschen hast du sie schon auch beantwortet. Mir geht es vielleicht auch noch mehr so um die Arbeitsweisen oder auch Tools, die man da so nutzt. Du hast ja wirklich dann so beides gesehen mit deiner Band, auch die Arbeit von uns, also von einem wirklich von einem Indie-Label, das damals auch noch auf einem ganz anderen Niveau war. Und dann gehst du zum Major-Label. So, was sind denn dann auch wirklich so die größten Unterschiede hinsichtlich Arbeitsweise, Tools, so Herangehensweise auch, ne, um Künstler aufzubauen?
Du, kommt drauf an. Also je nachdem, ich würde gar nicht sagen, dass es so, das ist nicht so, dass der eine Schnaps brennt und der andere Weihwasser. So, ne? Also du hast schon, das ist schon ein grundsätzlich ähnliches Vorgehen. Und man darf halt immer auch nicht vergessen, so ein Label wie Emi hat auch ganz viele Themen veröffentlicht, die so am Rande veröffentlicht wurden, sozusagen, weil sie natürlich noch keine große Verkaufserwartung dahinter stand und man sie sozusagen daher einfach hat probiert. Ne? Das ist so dieses, der Terminus dazu ist gucken, ob es zuckt. So, und man einfach so, und da saßen dann auch oft auch jüngere Kollegen, aber auch, ne, gar nicht unbedingt alles. Ne? Jeder, der irgendwie sich so ein Thema gezogen hat und gesagt hat, so Mann, das könnte doch was werden, und konnten auch sehr erfahrene Kollegen zu dem Zeitpunkt schon sein, die dann aber halt eben natürlich nicht eine halbe Million Euro Marketingbudget dafür bekommen haben, sondern kleine Brötchen backen mussten und die dann halt mit dir zusammengesessen haben, genauso wie wir es früher auch, und haben überlegt, was kann man denn hierfür machen? So. Und wenn aber natürlich irgendwas sozusagen einmal am Markt sich bewiesen hat oder funktioniert oder in irgendeiner Weise zuckt, dann hat natürlich so ein Major-Label Möglichkeiten, da eine Maschine anzuwerfen, die kennt einen, oder die kannten wir nicht. Ne? Die kennt auch ein Indie-Label nicht. So. Mhm. Monetär, da einfach über Nacht halt einfach mal plötzlich irgendwie mehrere hunderttausend Euro, ne? da muss ja niemand für gefragt werden, sondern dann kann halt irgendwie der Musikchef bescheiden, so, und da machen wir jetzt eine 300.000 Euro Kampagne für, weil das geht gerade im Radio hoch. Und gleichzeitig können die halt einfach dann damals, ich glaube, wir waren noch 160 Mann, können die halt auch durchaus, da sind die in der Lage, 160 Mann, die nichts anderes mehr machen, als dieses Thema nach vorne zu schieben. So von Vertriebsmitarbeitern, die in jedem Laden damals noch, wie gesagt, physischer Handel noch sehr relevant stehen und mit dem Ding winken, hin zu Onlinern, zu Promotern, zu TV-Promotern, die alle nichts anderes mehr machen, als zu sagen, so, das hier, guck mal, das ist gerade Hammer, und schaut mal, die Zahlen geben uns auch recht. Die schieben das natürlich in einer Weise an und in der Dynamik, die kriegst du kaum, die kriegst du nicht halt irgendwie substituiert durch irgendwas anderes.
Ja. Hast du da noch so die Einblicke zu jetzt? Glaubst du, das ist immer noch so?
Nein, glaube ich nicht. Das hat sich insofern einfach alles ein bisschen verändert, als dass die Kommunikationschannel, hatten wir ja gerade eben am Anfang schon mal, sich gänzlich verändert haben. So, ne? Zu dem Zeitpunkt, als ich da drin war, war zum Beispiel einfach immer noch, hast du eine Playlist im Musikfernsehen? Who cares?
Genau.
So, ne? Und bist du in der Presse stattgefunden, je nach Thema, ist heute nur noch für so klassische MOA, also so Middle-of-Road-Themen, Sachen, die, ne, sag mal, der klassische Joe Cocker, wobei der jetzt wahrscheinlich auch kein Album mehr machen wird, wie ich mitgekriegt habe, aber so eine solche Themen, die da kannst du auch mit Presse noch ein bisschen was erreichen, aber grundsätzlich, so, Entschuldigung, liebe Anzeigenverkäufer, ich weiß, ich schreibe euch noch, lass sein, ne? So. Die Kommunikationskanäle so im jungen Musikbereich oder New Music Bereich haben sich so liberalisiert, wenn du so willst, dass ich nicht glaube, dass der Effekt noch so stark ist, wie er mal war. Dennoch hast du natürlich immer noch auch die Möglichkeit, oder die haben natürlich immer noch ihre Maschinen, die können immer noch auch, und es sitzen ja auch vor allem, und das darf man nicht vergessen, da keine komplett blöden Leute. So, ganz im Gegenteil.
Ja.
Alle Menschen, die ich jetzt irgendwie kenne, die noch bei Major Label sitzen, oder auch die haben sich ja oft auch aufgesplittet eben in agilere nochmal Netzwerke und so, sind sehr, sehr smarte Typen, so, die sehr viel von Musik verstehen, das darf man auch mal nicht vergessen, und durchaus halt irgendwie sich auch angepasst haben an die neuen Mechaniken, ne, die da draußen halt irgendwie neuen Toolsets, die sie halt zur Verfügung haben, und dennoch können die schon auch noch eine Menge bewirken, und dennoch haben die auch natürlich immer noch monetäre Möglichkeiten, um halt auch längere Sachen oder Sachen langfristig zu unterstützen und breiter dahinzustellen, als das dann vielleicht jemand alleine kann. Also so.
Ja.
Aber ja, so klar. Dieses ohne geht's gar nicht, nö, das glaube ich nicht. Das verändert sich gerade. Ne?
Okay, alles klar. Dann bist du aber nach 5 Jahren bei EMI weg, weil ich glaube, oder ich weiß es nicht, aber warum? Also hattest du auch dann irgendwie keine Lust mehr auf Musik und Musikszene und Veränderungen? War angesagt oder was war da so der
Grund? So ein bisschen. Also so, die Musikszene hat auch, also ich habe dann vor allem das erste Mal in meinem Leben auch gemerkt, dass auch ich sterblich bin. Also gut, klingt drastischer als es war, aber ich war einfach völlig im Eimer. Also ich habe 5 Jahre, wie lange war es denn? 2001 bis 2008, das ist länger als 5 Jahre, merke ich gerade. Nee, 2003, Entschuldigung. 5 Jahre dementsprechend, 5 Jahre Fire in the Attic gemacht, direkt nahtlos in 5 Jahre oder 5,5 Jahre EMI übergegangen. Ich war 30, ich habe dann am Schluss als Produktmanager auch gearbeitet tatsächlich, bin dann sehr, sehr schnell da irgendwie durch die verschiedenen Jobs bis in die, sagen wir, in so einem extrem zentralistischen Unternehmen, wie die EMI damals noch war, in den absoluten Driver Seat, in den Produktmanager-Job gekommen, habe sofort 3 große Prio-Themen dann irgendwie auch gehabt im Haus. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet und ich war so 30,5 und habe gemerkt, so, und wenn du jetzt nicht bald irgendwas änderst, dann fällst du einfach um. Und okay. Das ist ja jetzt einfach auch nicht schön. So, ne? Also du bist weder
aber im so Club klassisch, 37 wie man damit. Sich das vorstellt, ne? Wie bei so einem Plattenlabel-Typen. Plattenlabel-Typen, ne?
Ja. Und das ist mit 30 halt völlig unsexy umzufallen, ne? Du bist weder im Club 27, ja, ja. So, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, so hier richtig cool. Also ja. Du bist ja auch vor allem kein Rockstar mehr. Also da kriegst du ja, überhaupt ja. keinen Applaus für, wenn du dann irgendwie umkippst. Und dann war das so der Moment, wo ich gedacht habe, so, ach nee, irgendwie musst du jetzt mal, ja. musst du mal was anderes machen. Da kam dazu, okay, dass die Firma auch übernommen wurde. Mhm. Und ich dann auch in dem Moment, wo ich sozusagen das gemerkt habe, dass ich jetzt hier irgendwie was anders machen musste, auch plötzlich gar nicht mehr den Zug verspürt habe, glaube ich, als dass ich mich da so wahnsinnig aufgedrängt hätte am Schluss. So halb, halb zog sie ihm, halb sank er hin, bin ich dann irgendwie da auch raus. Irgendwann gedacht, ja. So jetzt ist vielleicht einfach alles gut. Okay. Bin dann nach Berlin umgezogen, dennoch, weil die Firma ist sozusagen von Universal, also EMI ist ja aufgekauft worden von Universal. Ja. Ein kleiner Teil ist dann zu Universal gegangen. Ich habe auch noch kurz da sozusagen mit denen gesprochen und es war auch noch kurz sozusagen die Rede, dass ich mitkomme, aber ich habe auch immer mehr gemerkt, so um Gottes Willen, eigentlich. So. Okay. Und ich glaube, das habe ich auch vermittelt in den letzten Meetings zumindest, wurde mir das nachher mal irgendwie so gesagt, dass ich immer noch brav genickt habe, aber mit allen anderen Poren gesagt habe, so hilf mir.
Okay.
Und bin da halt raus. Krass. Und habe dann was gänzlich anderes gemacht erstmal irgendwie, weil ich auch gesagt habe, so, du hast jetzt auch einfach 10 Jahre Musik hinter dir, hast immer noch nicht studiert und irgendwie wolltest du doch eigentlich mal was ganz anderes, vielleicht sortierst du dich mal und da kam damals Clipkit um die Ecke und hatten sozusagen, das was ich eigentlich auch immer interessant fand, weil so Technology und vor allem so Web-Technology fand ich immer super spannend und war ja auch immer ein großer Teil von dem, was ich bei EMI gemacht habe. So, ne, ob ich am Anfang sozusagen dahingehend konsultativ gearbeitet habe oder später dann halt irgendwie gerade Themen gearbeitet habe, die mehr und mehr im Internet gearbeitet wurden. Oder wo Online-Tools und Online-Kommunikation und Social Media, anfänglich Social Media halt immer mehr eine Rolle gespielt hat, fand ich halt das immer alles total spannend und bin dann halt zu einem Spieler gegangen, der da so richtig tief in der Technology drin hing. Damals zu dem Zeitpunkt war Online-Video so das Maß aller Dinge. Einmal technisch von der Herausforderung her, weil es natürlich riesige Datenmengen waren, die bewegt wurden. Auf der anderen Seite aber eben auch so der, okay, hier passiert gerade ganz, ganz viel. Fand ich spannend, bin da rein und saß wieder genauso wie vor 5 Jahren an einem Schreibtisch und habe gedacht, hoffentlich merkt kein Mensch, dass ich hier echt gar keine Ahnung habe von dem, was die hier reden.
Okay. Und das war dann ein relativ kurzes Spiel von 2, 3 Jahren, beziehungsweise jetzt bist du bei Eventbrite. Beschreib doch vielleicht nochmal kurz, was du da machst und was Eventbrite vor allen Dingen macht. Jetzt hast du die Chance mal ein bisschen zu promoten.
Ja. Oh ja, endlich promoten. Ich war 2,5 Jahre bei Clipkit und dann bin ich von Eventbrite gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, den deutschen Markt sozusagen mit zu eröffnen ein Stück weit. Also beziehungsweise es gab halt irgendwie so ein ganz kleines Kernteam, ich glaube, ich war der 6. Mitarbeiter oder so. Und dann ging es darum, dass sozusagen Eventbrite ist eine Ticketing-Plattform, wenn du so willst, eine Self-Service-Ticketing-Plattform. Geht darum halt irgendwie, dass alles, was man so an Tickethändlern da draußen ja schon kennt, und all das, was die sozusagen abdecken, zurück in die Hände zu denen oder in deren Hände zu geben, wo es unserer Meinung nach hingehört. Und das ist halt in die Hände des Veranstalters. Der halt bei uns ein bisschen, sagen wir mal so, wenn man es ganz einfach erklären will, ist das so ein bisschen wie eBay für Tickets, was du halt selbst bedienen kannst. So, ne? Und nur halt, dass es natürlich so ein paar mehr Funktionen und ein bisschen komplexere Technologie braucht, um halt Tickets zu distribuieren, als halt irgendwie einen Staubsauger zu verkaufen. Und das ist was Eventbrite halt irgendwie vor 12 Jahren, als es gegründet wurde, mal als Grundidee hatte. So, jeder kann binnen Minuten ein Event aufsetzen, wo er Tickets für verkauft und alles, was du dafür brauchst, also sprich so einmal die Grundtechnologie und eben auch Zahlungsabwicklung und so weiter und so fort und vor Ort Einlassscanning und so weiter. Es kommt alles halt aus diesem Tool raus. Und da ging es darum, dann halt eben den Arm oder beziehungsweise das Vertical Music und Entertainment aufzumachen, mit dem man sich dann halt irgendwie in Deutschland auch umgucken wollte. Und da brauchten die halt jemanden, der dann halt auch erstmal so Business Development mäßig sich das Ganze anguckt, Produkt anpasst, vielleicht auch für den deutschen Markt, ne, was passt irgendwie vom Angebot her, oder beziehungsweise müssen wir am Produkt anpassen, dass es auf den deutschen Markt passt. Wie sieht überhaupt die Landscape aus da draußen? Was muss passieren? Ja. Und das habe ich dann so die erste Zeit gemacht und bin dann irgendwann immer mehr ins Partner- und Großpartnergeschäft sozusagen gegangen. Bin jetzt so, das mache ich immer noch viel sozusagen, helfe jetzt auch noch viel Sales oder Account Management, mache Großprojekte, dann oder ziehe Großprojekte rein, betreue die dann auch oft noch. Auf der strategischen Ebene, beziehungsweise auf der Relationship-Ebene. Das mache ich.
Das bedeutet aber, die Musikszene und Branche schaust du dir eigentlich mehr oder weniger nur noch von der Seitenlinie an, beziehungsweise bist ab und zu mal so ein bisschen noch mit dabei, aber nicht mehr komplett, ne?
Naja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal steckt man auch wieder mittendrin. Ne? Also so die Veranstalter sind ja eigentlich, ich meine, das wollen Labelmenschen nicht immer unbedingt hören, aber Veranstalter sind ja eigentlich, oder gerade Booker und Co., Promoter, wie auch immer, sind eigentlich die Frontlinie. So. Das waren sie, glaube ich, auch schon immer. Ne? Bevor irgendein A&R irgendwas mitbekommt, haben die normalerweise, hat die irgendeinen Booker oder irgendeinen Promoter oder halt irgendeiner, der da mitspielt, schon längst mitbekommen. Die sind ja sozusagen auch durchaus unsere Kunden oder beziehungsweise sollen es werden. Ja. Mit denen reden wir schon auch sehr, sehr viel. Ja. Und mit denen machen wir auch halt irgendwie, ne, mehr und mehr Projekte. Auch die haben nach wie vor natürlich so diese großen Spieler und sind da auch noch ein bisschen oder fühlen sich oft noch so ein bisschen gefangen da drin, weil sie halt auch manche Sachen noch nicht substituieren können, was du, wenn du Self-Service machst, substituieren musst. Stichwort Marketing zum Beispiel, ne? Und Kommunikationsmaßnahmen. Das wird aber immer stärker und stärker, geht das aber auch in die Richtung, dass das sozusagen gerade mit auch so Leuten, die auf den Markt dazukommen oder halt auch Managements, die immer mehr verstehen sozusagen so, Mann, wieso soll ich da Daten abgeben, die ich selber behalten kann, wieso soll ich nicht einfach auch sozusagen das auch mit abdecken, wird das sozusagen vorangetrieben und damit hänge ich dann ganz oft auch schon wieder mittendrin und habe auch ganz, ganz viel wieder mit Leuten zu tun oder treffe andauernd auch wieder Leute wieder, die ich damals halt sozusagen als jemand getroffen habe, der die Show veranstaltet hat, zu der ich dann halt irgendwie vielleicht vorgefahren bin, ne?
Ja, das ist ganz interessant, weil das jetzt auch so ein bisschen unser Thema natürlich auch ist, so dieser Blick in die Zukunft und zu gucken, wie kann man so in der Zukunft einfach bestehen mit vor allen Dingen Technologie, wo ich immer so das Gefühl habe, na, die Musikbranche tut sich mit Technologie und Fortschritt, was das angeht, immer extrem schwer. Ja. Kannst du das eigentlich auch so sehen, beobachten? Nee. Weil ich denke, ihr habt ja schon ein Tool, das sehr fortschrittlich ist.
Wir sind der Fortschritt. Ich bin die Zukunft.
So ist es. So ist es.
Kann ich, also das ist, so schwarz-weiß ist es nicht. Also in Wahrheit ist sogar eigentlich die ganze Entertainment-Branche, wenn man es jetzt vergleicht, wenn ich von ganz aus der holistischen Position drauf gucke, was ich so über die Jahre sozusagen, habe ich ja mit sehr, sehr vielen Leuten in der digitalen Transformation sozusagen zu tun gehabt. Ne? Ob es dann irgendwie Verlage waren, ob es irgendwelche Firmen waren oder wir haben ja auch bei uns, wir haben verschiedene Verticals, die wir abdecken. Da gehört eben auch Registrations-Events, also sprich klassische Business-Events zu. Und wenn ich da gucke, sind in ganz vielen Bereichen, ist die Musikbranche ganz weit vorne, was Sachen angeht oder was digitale Tools und Nutzung angeht.
Hast du da Beispiele? Hast du da Beispiele?
Ich habe zum Beispiel damals schon, das ist echt schon eine ganze Weile her, aber ich fand sozusagen, als EMI angefangen hat, digitale Kommunikationskanäle, also die Produktmanager, die da saßen, beziehungsweise das ganze Haus zu nutzen und umzubauen, da hat sonst noch kein Mensch irgendwas in die Richtung gemacht. Wenn ich mir angucke, wie Bands selber vor allem, wie fit die sind, was sozusagen, du zahlst eine ganze Menge Geld an Leute, an Content, an gute Agenturen, um ein vergleichbares Toolkit und Set zu bekommen, was Bands immer für sich sozusagen schon bereitstellen, um ihre eigenen Sachen zu vermarkten. Die wissen sehr genau, was sie tun müssen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Die sind wahnsinnig agil und die sind super smart und sind vor allem meistens halt irgendwie, gerade so, ich sag mal, Bands im Nachwuchsbereich sind nicht mit riesen Budgets ausgestattet und selbst die mittelgroßen sind noch nicht mit riesigen Budgets ausgestattet. Das heißt, sie sind auch wahnsinnig kreativ. Also die coolsten Ideen, die ich in irgendwelchen Marketingkampagnen untergebracht habe, habe ich stets irgendwo feinsäuberlich weggeklaut von irgendwelchen Leuten, die das sich halt erdenken mussten.
So. Okay.
Deswegen, okay, das ist so
schön zu,
das Bild sozusagen, die Musikbranche ist so langsam mit der Digitalisierung, nee, gar nicht. Sie sind aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig, es kommt sehr darauf an, wovon wir sprechen. So, ne? Im Labelbereich bin ich jetzt irgendwie zu lange raus, als dass ich mir jetzt gerade da direkt ein Urteil erlauben könnte, ob die sich gerade genug bewegen oder nicht. Im Veranstalterbereich hast du Spieler, die tun es absolut. Mega smart und auch oft sozusagen, wo wir sagen so, ey wow, die machen schon alles genau in die richtige Richtung und dann hast du halt so die Traditional Player, die halt mitunter auch natürlich die ihr Business aber ein Stück weit anders verstehen, deswegen verstehen sie es ja nicht falsch, nur weil sie ein anderes Verständnis davon haben als ich, aber mir ist durchaus auch schon halt in einem großen deutschen Promoter, dessen Namen ich zu seinem Gunsten hier nicht nenne, der Satz um die Ohren geflogen, beim Ticketverkauf spielt Conversion für uns keine Rolle, wir wollen ja nur Tickets verkaufen und das ist so, Puh, du hast sehr viel nicht verstanden. Das gibt's halt auch. Ne? Die Traditionsspieler, die sagen, wir machen doch wieso, wir machen doch alles wie immer. Ist doch gut.
Also, wobei ich halt schon das Gefühl habe, gerade beim Ticketing, da mühen sich halt viele noch ab, oder das ist viel noch ein Thema. Also er kann ein gutes Beispiel auch sagen, wobei ist dann die Frage, wie dann das Fazit ist. Also ich war auf dem Reeperbahn-Festival bei einem Vortrag von dem Manager von Christina Stürmer bei Thorsten Kirmes. Der hat berichtet, wie sie versucht haben, selber für eine Tour ein Ticketsystem oder ein Ticketverkaufssystem aufzubauen, um die Tickets komplett selber zu verkaufen. Mhm. Und sein eindrücklicher Rat war im Endeffekt, mach das nicht. Das Er sagte irgendwie, sein Büro hasst ihn jetzt immer noch dafür. Und das war wohl, also es hat wohl funktioniert. Also er hat es nicht weiter ausgeführt, aber sein Rat war wirklich, mach das nicht so. Daraus resultierte dann natürlich auch so ein bisschen so die Überlegung, also warum fällt es Künstlern eigentlich so schwer, wenn es gleichzeitig ja nicht nur bei euch, sondern generell und auch für andere Themen sicherlich irgendwie auch eigentlich einfache technische, ja was heißt einfach, also zumindest technische Lösungen ja geben sollte.
Ich glaube, es ist ganz, ganz oft eine Frage, also in dem Bereich, ne, dann reden wir gerade explizit von diesem Bereich, in anderen Bereichen ist das kein Problem, aber in dem Bereich von Musikpromotern, Booking-Agenturen etc., Management sowieso, hast du einfach das Problem, das ist ein strukturelles Problem, was die einfach an Leuten zur Verfügung haben, die Sachen abdecken können. Und wenn du halt plötzlich, sag mal, 160.000 Tickets einfach mal für eine große Tour, reden wir mal von was Großem, 160.000 Tickets gehen da raus und du hast eine Servicequote von nur 10%, so, dann ist das eine ganz schön ekelhafte Zahl, die da plötzlich halt bei dir aufschlagen. Die waren vorher nicht da.
Also Servicequote heißt Leute, die eine Frage dazu haben.
Und bei Gott, Leute haben Fragen. Oh, Mann, haben Leute Fragen.
Ja.
So. Ist auch normal. Ne? Also so, das ist übrigens die 10%, ist eine bessere Quote, habe ich letztens gelernt, als wenn du bei Pizza-Servicen, also bei diesen quasi bei diesen kumulierten Pizzagedöden, die haben 20%, muss man sich mal überlegen.
Oh, das ist aber nicht gut.
Jeder Fünfte ruft an und fragt, wann die Pizza kommt. Das ist irgendwie auch kein Zustand. Gut. Naja, davon ab, aber dann ist das natürlich einfach plötzlich in deinem Postfach, das ist nicht schön. Oder wenn dein Telefon plötzlich klingelt. So, ne? Die Frage, die man halt dahinter stellen muss, ist sozusagen immer, und das ist das, was wir auch relativ schnell oder was ich sehr, sehr schnell erkannt habe und dann halt irgendwie auch in Staaten, wo das übrigens kein Problem ist, weil da die Strukturen, genauso wie in England übrigens auch schon, so, da sind die Strukturen, die sind schon viel länger, arbeiten die mit eben nicht Full-Service-Anbietern und haben ganz oft halt entweder schon die Ressourcen oder gelernt, die Sachen passend outzusourcen.
Meine okay, Rechnung das wird dann auch halt, outgesourced.
Genau. Das musst du dann halt einfach, weil die Rechnung dahinter ist ja im Endeffekt halt irgendwie diese, die traditionellen Betreiber da draußen, die machen ja keinen scheiß Job. So, die machen das ja schon erstmal. Ja, nee. Das ist gelernt, das ist gekonnt, das ist gelernt und die wissen ja auch erstmal so von dem, was sie grundsätzlich tun, wissen sie ja, was sie tun. Sie kriegen aber dafür halt auch wirklich nicht wenig Geld, wenn man es dann halt mal runterbricht. Und das ist immer so schön halt irgendwie der, auch da sind die Promoter natürlich sozusagen sehr, dahingehend erzogen, ne? So von wegen so, ja, ich kriege ja, also wird mir jedes Mal halt eine Prozentzahl genannt, wenn ich halt irgendwie sage, was ihr zahlt. Und dann so, ja, Moment. Das ist die Prozentzahl, die du abgibst. Aber da gibt es ja halt noch das, was nochmal als sozusagen Vieh obendrauf kommt für den Käufer. Und das ist bei Gott nicht wenig. Und wenn dann auch noch am Schluss nochmal irgendwie die klassischen 4,90 € oder bis vor nicht allzu langer Zeit ja noch 2 € zum Ticket ausdrucken, das war übrigens meine Lieblingsgebühr. Also, wenn ich sie abmale, zahle ich dann 4. So, wenn das noch da oben drauf kommt, dann sind wir halt am Ende bei einer komplett anderen Anteil an Gebühr, den du halt sozusagen abgibst, weil der Konzertbesucher, der sagt ja nicht, wenn er gefragt wird, was hast du fürs Ticket bezahlt oder was bist du bereit fürs Ticket zu zahlen, sagt er ja nicht, ja, also maximal 40 € und 10 € Gebühr, sondern er sagt maximal 50 €. Und wie viel von diesen 50 € danach halt bei dir landen, das ist sozusagen das, was dann halt irgendwie, ne, das, was du steuern kannst. Und wenn ich dir auch nur 2 €, dann sind wir wieder bei den 160.000 Tickets, brauchst du auch gar nicht so eine große Zahl nehmen, nehmen wir doch einfach nur halt irgendwie 15.000 Tickets, wenn ich da 2 € nur, und das ist relativ wenig bei Einsparungen, wir können da deutlich besser einsparen eigentlich noch. Dann kannst du da halt auch mal ganz kurz die Mathematik aufmachen und überlegen, was damit, also wie viel kann ich denn für 30.000 € bei dem 15.000 Ticketsfall, was kann ich denn da sozusagen an Serviceleistung vielleicht auch aussourcen für und habe immer noch einen riesen Reibach gemacht und habe vor allem die Datensätze von 15.000 Ticketkäufern, die ich beim nächsten Mal wieder anschreiben kann. Genau. Und halt sozusagen also einfach mein Marketing zu optimieren und halt auch mal zu lernen, was sind denn überhaupt die Kommunikationskanäle, die mir irgendwas einbringen. Also im Endeffekt, du kriegst die Kontrolle zurück, die du dir woanders auch schon geholt hast, im Optimalfall. Ne? Mhm.
Das heißt, auf die Daten hat man bei euch auch Zugriff, beziehungsweise kann die für seine Zwecke dann nutzen?
Die sind, Zugriff ist gar nicht das richtige Wort, sondern die gehören dir als Veranstalter. Sonst könnten wir es auch gar nicht, datenschutzrechtlich gar nicht richtig abbilden, sondern es ist so, wir sind der Shop in der Mitte. Wir sind nochmal ähnlich wie eBay. Und bei uns ist es so, dass du mit dem Ticketkauf die Daten an den Verkäufer, also sprich den Veranstalter, überschreibst. Mhm. Wir kriegen so Seitenrechte. Das mal ohne die langweilige Fachterminologie. Wir kriegen die Seitenrechte, dass wir natürlich eine E-Mail verschicken dürfen, wo hier nochmal dein Ticket drin ist und wir das sozusagen deine Zahldaten oder unser Zahlungsabwickler die Zahldaten speichern darf, genau. Aber die Daten gehören dir als Veranstalter erstmal.
Mhm. Aber warum glaubst du denn, dass es immer noch für viele so schwierig ist, so dieses Bewährte, in Anführungsstrichen, also dieses so wie es oft noch ist, dieses System so zu nutzen und aufrechtzuerhalten und nicht jetzt unabhängig mit euch oder einfach generell dasselbe zu machen. Das ist ja was wir auch beobachten, ne? Wo wir sehen, naja, Band XY, egal wo die spielen, die ziehen immer ihre 300 Leute und wenn die zu Hause irgendwo, keine Ahnung, im Pott spielen, dann kommen die, wenn die da zu Weihnachten ihre Jahresabschlussshow spielen, kommen immer 500 Leute. Und da fragt man sich dann ja schon, weil es sind so viele Parteien involviert, die alle so ein bisschen natürlich auch was vom Kuchen abhaben wollen, warum machen Bands das denn nicht selber? Die gehen her, buchen selber die Venue, machen selber das komplette Ticketing, weil das wird ja eh voll. Und kümmern sich da einfach nicht selber drum.
Passiert ja, ne? Also sonst hätte ich ja auch recht scheiße gearbeitet die letzten dreieinhalb Jahre.
Nee, das geht ja, aber so vom Gefühl her ist es so, dass ich denke so, warum machen das eigentlich viel mehr? Also ist das Bequemlichkeit, Unwissen, ist das irgendwie,
woran liegt das? Aber Bequemlichkeit würde ich dann niemandem jemals vorwerfen, dafür reiben die sich alle zu. Also so, wenn du bequem Geld verdienen willst, dann machst du wirklich was anderes. So, in jeder Branche da. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren so. Ne? Das eine ist halt tatsächlich einfach erstmal die Fallhöhe, ne? Die ein Stück weit da ist. Das Gefühl ist halt so, was passiert denn, wenn wir jetzt plötzlich nicht verkaufen? Ja. Und dann muss es ja irgendjemand entscheiden. Und wenn die Band zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass es heute noch genauso ist wie früher. Ich als Band wollte mit so Sachen, du hast so viele Sachen im Kopf, wenn gerade irgendwie eine Band in gewisser Weise so ein bisschen funktioniert, prasselt eine Menge auf dich ein. Das kennst du nicht. Ja. So, das kann Außenstehender, glaube ich, das ist schwierig zu verstehen, was da alles sozusagen an Outside-Endorphinen, wie wir so mal nennen möchten, halt um hier reinkommen. Weil jeder teilt dir ja, also du kriegst ja am Tag 5000 Mal mitgeteilt, wie toll du bist. Und hast aber noch 10.000 andere Dinge, die halt sagen entschieden und was weiß ich was werden müssen. Das heißt, du wirst dich ganz schnell aus operativen Sachen rausziehen. So, weil auch du hast nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Und dann ist sozusagen so eine Entscheidung plötzlich wieder in der Hand der Administrativen hinter der Band. Mhm. Und die muss plötzlich ein Risiko eingehen. So, ne? Und es gibt dann halt natürlich Leute, die sagen so, ey, lass uns das mal besprechen, ich habe eine gute Idee. Aber erstmal ist es ja so, du hast 20 oder 10 Touren mit dem gleichen Partner gemacht und das hat immer ganz gut funktioniert. Und jetzt kommst du auf die Idee, halt irgendwie sagst so, ey, ich habe jetzt einfach mal was anderes hier vorgeschlagen und ich bringe das mal hier rein, wir machen das jetzt mal und dann geht's jetzt halt irgendwie in die Hose, die Angst dahinter, so. Mhm. Dann ist das sozusagen für dich ja einfach eine relativ große Gefahr sozusagen, ne? Auch für dich, klar, für die Relationship mit der Band, weil die dann halt plötzlich halt irgendwie gegebenenfalls also hypothetisch vor weniger Leuten steht. Das ist das eine und das andere ist, und das ist der sympathischere Part, es ist einfach auch immer noch ein totales People's Business. Und wenn ich halt mit Person XY gut klarkomme und Business mache, dann gucke ich, und das finde ich selber halt auch, wenn es mich natürlich manchmal selber auch nervt, aber ich finde es auf der anderen Seite auch total sympathisch, dann ist mir vielleicht einfach auch dann sind mir vielleicht auch mal 2 Euro egal. Weißt du?
Okay.
Und dann sind mir vielleicht sogar auch mal ganz blöd gesprochen 15.000 Euro egal. Wenn ich es mir gerade erlauben kann, dann sind wir halt wieder in einem Bereich, wo Leute halt auch nicht so genau gucken müssen. Okay. Das darf man auch nicht vergessen. Bands, die gut funktionieren, wirklich, da ist dann auch so ein Ticketing-Fee eine der geringsten oder sagen wir mal eine überschaubare Kostengröße, wenn es so eine komplette Produktion angeht. Und da dann eben mit vertrauten Partnern zu arbeiten, wo man auch vielleicht irgendwie sich nicht um was Neues arbeiten muss. Und das Dritte ist der Workload auch da. So. Auch die sind halt nicht so, dass die sagen so, oh geil, nächste Woche habe ich mir mal 5 Tage geblockt, da gucke ich mir jetzt mal neue Ticketing-Lösungen an. Sondern auch die haben halt einfach von morgens bis abends genug zu tun, als dass sie natürlich dann, dass der Reiz auf eine bewährte Lösung zurückzugreifen, stets da ist. Aber nochmal, es gibt immer mehr auch Leute und gerade Managements, die natürlich auch die komplette Wertschöpfungskette dann halt dahinter sehen, ne? Weil ich halt Daten, und sind es halt erstmal ganz stupide gesagt, erstmal, wir reden auch nicht mal gar nicht von irgendwelchen Behavioral-Sachen, sondern wir reden einfach nur von E-Mail-Adressen. Versteht so ein Management natürlich nochmal deutlich besser, dass derjenige, den ich heute dazu bringe, ein Ticket zu kaufen, ja auch derjenige sein kann, den ich morgen dazu bringen möchte, ein T-Shirt zu kaufen oder halt eben Release zu unterstützen, den ich aufsetze. Ja. Ne?
Das ist übrigens eine ganz gute Überleitung, weil es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, aber das sind ja so Sachen, die gefühlt immer noch ein bisschen fehlen, so diese Verbindung aus Ticketing und physischem Produkt, ne? Also dass man sagt so, hier, kauft doch, oder halt auch anders, ne? Dass man sagt so, kauft das Ticket und kriegt den Album-Download oder kauft das Ticket mit dem Vinyl zusammen.
Ja, da wird jetzt einiges passieren, habe ich so ein Gefühl. Wir haben gerade tatsächlich einen ersten Case, den ich natürlich nicht nennen darf, aber wir haben gerade einen ersten Case heute beschlossen oder beziehungsweise zugesagt bekommen, wo eine in Deutschland releasende Band ein Zusatzkonzert dazu packt zum Produkt.
Ja.
Und da in dem Zuge dann sozusagen mal interessant nachgefragt, so coole Idee, warum? Tickets werden wohl, und das ist sozusagen die Seiteninfo, die ich habe, chartfähig. Ne? Also wenn du ja irgendwie, muss man sozusagen zur Erklärung, du hast ja in Deutschland immer noch Wertecharts und die Kunst ist es also sozusagen, ich möchte einen möglichst hohen Umsatz in der ersten Woche, um dann eben doch, und alle auch egal wie oft man es betont, Chance, der scheinbar immer noch irgendwie ein Argument da draußen. Einen möglichst hohen Entry zu haben, sozusagen möglichst hoch in den Charts möglichst hoch in die Charts zu kommen mit dem Erstaufschlag. Also werden halt ja dann einfach auch gerade, wenn du halt sehr szenisch oder generell einfach ein großes Fan-Following hast, dann bietet es sich ja an, eben halt große Produkte zu bauen, die klassischen Deluxe-Boxen, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein Fahrrad und eine Tiefkühlpizza mit reingepackt wird. Ja. Und da geht der Media Controller aber hin und sagt halt irgendwie so, Moment, wir bestimmen natürlich, was wie hoch angerechnet werden darf. Und dass du halt eben nicht den Ring mit reinpacken kannst und sagen, meine Box kostet 10.000 Euro. Und mit 3 verkauften Boxen bin ich Platz 2 der deutschen Charts in der zweiten Januarwoche. Sondern dass du halt hingehen musst und musst sozusagen da, also dass sie dir so ein bisschen die Regularien geben. Und so wie ich das verstanden habe, ist gerade im Moment das dahingehend geändert worden, dass Tickets, die damit reingepackt werden oder generell Tickets chartfähig werden. Das heißt,
ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also ich habe, das ist so interessant, dass du das sagst, weil wir das auch als Thema haben. Es gab gerade das Update und da steht wirklich, dass Merchandise-Artikel müssen haptisch beiliegen. Also es geht jetzt nicht, dass du dir das Ticket dann ausdrucken kannst. Und in diesem Text, also das müsste man vielleicht wirklich nochmal dann verifizieren. Das heißt, da steht wirklich drin, nicht schadfähig sind zum Beispiel Gutscheine, Tickets, Verlosungsscheine. Und jetzt ist natürlich schon auch so ein bisschen die Frage, sind Tickets, die wirklich dabei liegen, sind die chartfähig oder nicht? Also da gibt es gerade noch so ein bisschen, auch aufgrund der Regularien, des Textes des Regularien, gibt es irgendwie Unsicherheit.
Okay, ein großes deutsches Label glaubt ja, scheinbar. Zumindest ist mir das so mitgegeben worden. Und deswegen, es ist aber auch ganz ab davon, finde ich es einfach eine schöne Idee. Also zu sagen, so, das ist halt wirklich, weil das ist halt das darf man mal nicht vergessen, so Musik auf CD, voll cool. Aber die Sachen, wo wirklich halt irgendwie, ich habe ganz, ganz selten, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und dem dann mal so hochromantisch nach 7 Bier gefragt habe, was war eigentlich ein schöner Moment mit Musik, habe ich ganz selten erlebt, dass jemand gesagt hat, so, damals habe ich mal so eine schöne CD gehört. Sondern es sind halt immer eigentlich im Endeffekt die Events, die Konzerte, die Orte, wo man halt irgendwie irgendwas Spezielles erlebt hat und so. Und das halt damit mitgeben zu können, jemanden sozusagen, Leute zusammenzubringen bei einem Event. So, wo sie dann vor Ort was Krasses erleben, was sie sozusagen so in der Form sonst auch vielleicht sich nicht kauflich erwerben können, finde ich eine wahnsinnig coole Idee.
Okay. Ja, aber generell jetzt unabhängig von den Tickets, ich denke, da werde ich mal versuchen, den Hörern oder wir versuchen mal den Hörern später mal das rauszufinden, wie das exakt da aussieht. Genau, also das ist halt so das Letzte, wo ich dann auch im Gespräch mit anderen Managern oder auch mit anderen Labelbetreibern immer wieder an diesem Punkt komme, ey, wie kann man das denn quasi selber beziehungsweise über Plattformen nutzen? Eben genau dieses Ticket, Schallplatte, da, zum Beispiel Eventim, die haben das, glaube ich, einmal gemacht. Da gab es einmal so einen Case, wo die das, glaube ich, das digitale Album verkauft haben. Mit Tickets, aber ansonsten existiert das eigentlich nicht so, meines Erachtens.
Boah, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass das mehrfach gemacht wurde, dieses Bundle sozusagen aus Konzertticket. Also sprich, dass der Vorverkauf zusammen mit CD. Und das ist aber, glaube ich, und hier bewege ich mich auf dem oblatendünnen Halbwissen. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass das dann irgendwann eben abgepfiffen wurde.
Ja, okay.
Genauso wie halt dieser ganz simple Bundle, Amazon verkauft das T-Shirt und da wird eine CD beigelegt. Auch da wurden ja irgendwann die Regularien dementsprechend angepasst.
Genau, durch die Beschränkung auf, ich glaube, 40 oder 39
Euro. Die alles entscheidende Frage ist ja eigentlich, wann um alles in der Welt kommt man denn mal auf die Idee, dass das halt alles totaler Blödsinn ist und total viele im Endeffekt nur Sachen verschiebt.
Ja, klar.
Statt mal einfach wirklich halt irgendwie Streaming dahingehend platziert, wo es halt hingehört.
Richtig. Was ist einmal kurz eingeschoben, was ist deine Meinung zu, hast du das mitbekommen, Fantastische Vier und Aldi?
Ja, habe ich mitbekommen.
Ne, wo Aldi im Grunde genommen den exklusiven Ticketverkauf über Aldi abwickelt, einfach auch, dass sie sagen, digital, aber du kannst in jedem Aldi quasi, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Gutschein kaufen, den du online einlöst oder irgendwie so, aber die Aussage war ja auch so ein bisschen, Aldi gibt es ja überall, die in Anführungsstrichen bekannten Vorverkaufsstellen nicht unbedingt. Also ist das eher so ein gut bezahlter PR-Coup oder Coup oder kann das auch Zukunft bedeuten?
Ich glaube, also ohne da Details zu wissen, aber ich würde sagen, das ist ein gut bezahlter Brand-Partnership-Coup. Okay. Ich glaube nicht, dass Aldi da aus Barmherzigkeit gesagt hat, so Mensch, die Fantastischen Vier, da gucken wir doch mal, ob wir denen nicht so ein bisschen bei der Distribution ihrer Tickets unter die Arme greifen können, weil es gibt ja nur noch so wenige Vorverkaufsstellen. Also, nee, das ist halt einfach, das ist ein gut gemachter Deal zusammen halt irgendwie. Ob das dann, ich fand es insofern total spannend, als dass man natürlich schon irgendwie, sag mal so, ich komme ja jetzt nur mal auch aus einer Szene, wo durchaus auch damals schon nur das Sponsoring von Rockstar, dem Getränk halt irgendwie auf einer Taste of Chaos Tour, zu starken Kontroversen geführt hat. Da fand ich es sozusagen spannend und ich meine, dann ist es natürlich auch immer mehr gewohnt und ich finde es auch tatsächlich überhaupt nicht schlimm oder anprangenswert, dass da sozusagen eine gewisse Symbiose halt irgendwie gebaut wird. Die Interessen sind ja irgendwie, die lassen sich ja vereinen.
Ja.
Aber jetzt sozusagen sein Brand, was ist für den eigenen Brand-Value oder ob es bei den Fantastischen Vier ist, ist wahrscheinlich einfach scheißegal. Ne? Wenn du halt irgendwie, die sind jetzt seit, ich habe es mal ausgerechnet, so wie seit 67 Jahren oder so am Markt, dann ist es halt auch einfach scheißegal. Da kannst du, glaube ich, auch einfach irgendwann bei Aldi deine Tickets verkaufen und es tut deinem Brand-Value halt gar nichts mehr, weil ich glaube halt einfach so ein, jeder von denen ist halt so, ja, und? Cool, gut, mach mal, super. Ja, ja. Toten Hosen nächste Woche bei Lidl, ist doch mega.
Na, das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Aber apropos nächster Schritt, du hast jetzt mal so ein bisschen den Blick nach vorne auch gerichtet. Gibt es denn zusätzlich noch Sachen, die wir gerade bei euch noch erwarten können? Wo geht bei euch so die Reise hin hinsichtlich Weiterentwicklung, beziehungsweise worüber denkt ihr in Zukunft nach?
Eventbrite. Meinst du?
Oder ja, generell. Ja,
der
genau.
Königliche
ja.
Plural, ihr, ich.
Richtig.
Eventbrite ist auf jeden Fall auf dem Weg, immer weiter eine Sache auszuweiten und das ist Distributed E-Commerce. Also sprich, dass du halt einfach weggehst von diesen zentralistischen Häfen, wo Leute alle zusammenkommen sollen in feierlicher Umgebung. Das ist so dieser, das ist halt Web 1.0. So, ich lenke Leute von A nach B irgendwo hin, wo sie dann da hinkommen können und dann mache ich dann halt irgendwie, da kommen dann so viele Leute hin, dass ich es auch noch sozusagen als Hafen verkaufen kann, wo ich Plakate aufhängen kann. So, das ist ja die klassische Startseitenplatzierungsquatsch, wo ich vorne und hinten nicht dran glaube. So, ne? Weil entweder hat halt irgendwie jemand von dem Event gehört und kommt deswegen halt dahin und kauft dann halt ein Ticket oder halt er kommt nicht dahin. Aber dann kommt, also wie oft habe ich schon gedacht, so, ach, ich guck mal bei Eventen, was ich am Wochenende mache oder bei Ticketmaster oder wie sie alle heißen. Ich will da auch gar keinen einzelnen wäschen. Ja. Und da gehen wir halt genau in die andere Richtung und sagen so, wir als Eventbrite sind halt, wir haben da irgendwie, wollen weder im Mittelpunkt stehen, noch ist es uns total wichtig. Kommt gerne zu uns, so, weil wir haben halt ein Füllhorn von allen Events. Bei uns gibt es halt alles Mögliche. Und wenn du halt wirklich Bock hast, dich fürs Wochenende umzugucken, ja, dann guck doch bitte auch, also dann sei gerne eingeladen, in allen thematischen Umfeldern zu gucken. Ansonsten verkaufen wir dir dein Ticket, aber oder beziehungsweise nicht wir, sondern der Veranstalter verkauft dir dein Ticket oder die Band genau da, wo du eh gerade bist. Und wenn du halt gerade bei Facebook bist oder bei Instagram, dann sollst du es auch direkt da kaufen und wirst nicht mehr durch die Gegend geleitet. Mhm. Das gleiche gilt für YouTube, was wir jetzt gerade gelauncht haben in Amerika und jetzt halt bald nach Deutschland rüberziehen. Und dahin, da werden wir weitermachen, dass man einfach für den Ticketkauf den Ort, wo man gerade ist, und das ist nur so vor dem Hintergrund der Mobile First, auch hier inzwischen halt einfach Kauf, oder beziehungsweise Kaufgewohnheiten der Leute. Wir sind bei, ich glaube, über 60% unserer Tickets verkaufen wir schon über Mobilgeräte. Das nervt halt, wenn man da dann irgendwie noch irgendwie durch irgendwelche Seiten geleitet werden. Oder wenn du halt irgendwie deine Tickets verkaufen möchtest bei dir und du hast eine funktionierende Webseite, wo du in deinem Look and Feel, ja, dann verkaufst du auch bitte direkt da und schieb dich nicht mehr rum.
Okay. Definitiv, ja. Okay. Spannend, wie es bei euch weitergeht. Ich würde sagen, wir sind an dieser Stelle an der magischen 1-Stunden-Grenze und werden das Gespräch
jetzt so schmutzig abdriften lassen. Ach so.
Ja, genau. Es sei denn, du möchtest noch etwas ganz Dringendes loswerden.
so ein Regal verkaufen oder so.
Genau, genau, richtig, sehr gut. Ja, der Sales Manager. Genau, nee, also ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, für die Einblicke. Wünsche euch noch alles Gute und werde weiterhin im Auge behalten, was ihr da treibt, um zu gucken, ob man das vielleicht hier und da implementieren kann und wie die Entwicklung so weitergeht. Und ich denke, ich gehe in den ersten Sauermangel und gucke mir das im Aldi an.
Das mache ich auch und ich danke dir ebenso und werde natürlich auch sehr genau im Auge behalten, was ihr da baut. Exakt.
Alles klar.
Vielen Dank, Alex.
Ole, mach's gut.
Spaß hat's gemacht. Ciao. Danke, tschüss.
Das war der Podcast mit Ole Feltes von Eventbrite. Ja, ein Freund des Hauses, ihr habt es gemerkt, wir hatten viele gemeinsame Themen auch von früher. Ansonsten bedanke ich mich wirklich sehr für das sehr positive Feedback auf die ersten Folgen dieses Redfeed-Podcasts. Es wäre schön, wenn ihr auch weiter daran denkt, eine Bewertung bei Apple, bei iTunes abzugeben. Das hilft uns ja wirklich auch sehr weiter beim Ranking. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage im Oktober und habt noch viel Spaß und macht's gut. Tschüss!